Realität ins Auge blicken, nennt man das. Ich bin halt kleiner als der Hartmut. Das ist so und das wird sich mit Sicherheit auch nicht mehr ändern. Aber es gibt vieles andere, was sich in dieser Welt noch ändern kann. Aber dazu später mehr. Ich würde mit euch gern mal einen kleinen, nicht gefährlichen Versuch starten. Und zwar, jeder, der mag. Jeder überlegt sich mal so in seinem Inneren einen Ton, so musikalisch einen Ton, und singt den gleich mal, wenn ich so mache. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und zwar hört man nicht auf die anderen, also nicht anpassen, sondern versucht mal wirklich euer Ding zu machen, okay? Traut euch, das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Gleich lossingen, ja? Na. Okay, danke schön. Ja, also danke, das hätte ich nicht gedacht, dass ihr euch so traut, super. Und jetzt überlegt sich jeder einen Ton, aber wir achten so ein bisschen aufeinander, was wir singen und versuchen uns so ein bisschen anzupassen, bis es so klingt, dass wir sagen, ja, das klingt eigentlich ganz schön. Okay, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Dann singt mal euren Ton und hört mal, was so sonst noch im Raum ist. Wow. Okay, das war noch nicht alles. Okay, jetzt überlegt sich jeder ein Lied. Nicht sagen, ein Lied. Und wenn ich so mache, fängt jeder, der möchte, an, sein Lied zu singen. Okay? Das ist total schwierig, weil der neben euch mit Sicherheit ein anderes Lied hat. Okay, habt ihr eins? Irgendeins. Okay? Im Also ich bin begeistert, dass ihr das so könnt. Hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht. Richtig schön war es nicht. Also Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Wie wäre es, wenn wir uns auf ein Lied einigen und mal so den Anfang davon singen? Der erste Vorschlag gilt wahrscheinlich, wenn wir es können. Zünde an ein Feuer, habe ich zuerst gehört. Zünde an ein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell macht es brennen, lieber Heiland dir. Im Vergleich zu dem davor, eindeutig eine Steigerung. Das, was wir gerade hier gemacht haben, was wir gesungen und gehört haben, nennt man im eigentlichen Sinn des Wortes eine Symphonia. Wir haben eine Symphonia zusammen gemacht. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gedacht, dass ihr das gemacht habt, oder? Normalerweise geht man dazu ins Konzert, man denkt an Mozart und Beethoven, die großen Komponisten, oder an die sogenannte Sinfonie mit dem Paukenschlag von Joseph Haydn. Wir können ganz einfach selber eine Symphonia machen. Toll, oder? Was wir alles können. Denn dieses Wort Symphonia oder Sinfonie bedeutet eigentlich nur zusammenklingen, sich einigen. Zum Beispiel zusammenklingen mehrerer Musikinstrumente oder der Zusammenklang von nur zwei Tönen. Das ist schon eine Symphonia. Na, na, das beides zusammen. Also wenn ich das jetzt gleichzeitig singen könnte, könnte ich alleine eine Symphonia singen. Später hat man dann auch Konzerte so benannt oder das Orchester. Es gibt sogar den Bezug zu Steinen, die in einem Bauwerk gemeinsam klingen, weil sie eben da gemeinsam ihren Dienst tun. Das ist auch eine Art Symphonie. Schöner Gedanke. Oder Konsonanten, die mit den Vokalen im Wort klingen. Die klingen ja nicht alleine, so ein K klingt nicht. So erst wenn da so ein K und ein A hinterkommt, K. Dann klingt das so richtig. Eine Sinfonie, ein Ton, ein Wort. Im übertragenen Sinn, und so wird das Wort häufiger gebraucht, auch in der Bibel und auch davor schon, heißt es in Einklang miteinander stehen. Zusammentönend auch, übereinstimmend, harmonisch, passen. Oder auf Sachverhalte bezogen, zwei Sachverhalte passen zueinander. Das stimmt, würde man so sagen. Oder die Theorie stimmt mit den Beobachtungen überein. Oder wenn man eine Urkunde beglaubigt, beglaubigt man ja, das Original oder die Kopie stimmt mit dem Original überein. Das passt. Stempel. Es heißt auch dieselbe Ansicht vertreten. Es heißt, ein Handelsabkommen oder sich über ein Handelsabkommen zu einigen. Im Alten Testament gibt es sogar ein Musikinstrument, wahrscheinlich jedenfalls eine Art Doppelflöte, Dudelsack, die so genannt wurde. Etwas passt also zusammen. Sachen passen zusammen, Worte passen zusammen, Gedanken, Menschen passen zusammen. Im Neuen Testament gibt es einen Vers, da heißt es, ein alter Flicken passt nicht auf ein neues Kleid. Also da ist es im negativen Sinne, es passt einfach nicht. Wobei, früher haben wir das auf Jeans, naja, egal. In Apostelgeschichte 15, wo die Mission so einen neuen Verlauf nimmt, heißt es, die Prophetenworte stimmen mit den Erlebnissen auf dem Missionsfeld überein. Also das, was schon angekündigt wurde, trifft jetzt ein, das passt. Dann gibt es eine böse Symphonie in Apostelgeschichte 5, das haben wir gerade im Frauenhauskreis gelesen. Diese Verabredung zwischen Hananias und Sapphira, diesem Ehepaar, die Gemeinde und damit Gott betrügen. Eine böse Symphonie haben sie abgesprochen miteinander. Und dann gibt es aus dem geschäftlichen und technischen Bereich viele Bedeutungen, zum Beispiel, dass man sich einigt über einen Arbeitslohn. Auch das wird mit diesem Wort bezeichnet. Aber hauptsächlich bedeutet es zusammen, mehr noch gemeinsam und mehr noch übereinstimmend. Also zusammen kann man ja, das haben wir ganz am Anfang gemacht, kann man ja auch irgendeinen Ton singen und der andere singt einen anderen und das ist jetzt nicht besonders schön. Oder wir singen zusammen und jeder singt sein eigenes Lied. Schön ist das nicht. Also gemeinsam, übereinstimmend. Man würde vielleicht heute sagen, es matcht. Da passt was, so wie zwei Puzzleteile ineinander passen oder eben wie Töne sich zu einer schönen Harmonie zusammenfügen. In dem Predigttext von heute, deshalb betone ich dieses Wort so, ist dieses Wort das Schlüsselwort dieses Verses. Und dieser Vers lautet, der steht in Matthäus 18, Vers 19. Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei unter euch einig, das ist dieses Wort, einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ich lese nochmal. Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern darüber, wie man so als Jesus-Nachfolger miteinander umgeht. Wie geht es in geistlicher Gemeinschaft zu? Und die vorigen Verse reden da schon über Respekt und Wertschätzung. Und zwar nicht zum Einfordern, sondern zum Selbermachen. Das ist immer ein wichtiger Unterschied. Ich fordere das nicht von anderen ein, sondern ich bin aufgefordert, selber so zu handeln. Christliche Gemeinschaft lebt davon, dass wir nicht aufeinander herabsehen, sondern einander wertschätzen. Ich brauche doch mal einen Halt hier. Mit den Augen Gottes den anderen sehen, wäre vielleicht eine gute Überschrift dafür. Es geht auch um die Verantwortung füreinander, aber eben nicht von oben herab, aus einer übergeordneten Position, sondern aus Liebe heraus. In Matthäus 18, 20, also ein Vers später, direkt anschließend, sagt Jesus diesen berühmten und viel zitierten und gesungenen Satz, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Einer der Kernverse der christlichen Gemeinde. Denn Jesus definiert hier im Prinzip christliche Gemeinde als kleinste Gruppe derer, die Christus nachfolgen. Wie klein kann eine Gruppe sein? Also ich allein bin keine Gruppe, aber sobald einer hier mit dazukommt, sind wir eine Gruppe. Das genügt. Das ist christliche Gemeinschaft. Mehr braucht es nicht. Jesu Ziel auf der Erde hier war nicht, eine große Institution zu gründen. Sein Ziel war es, die Menschen zu erlösen. Und sein Ziel war es, eine Gemeinschaft von Menschen zu gründen, die mit ihm unterwegs sind. Solange er auf der Erde ist, aber auch jetzt. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. die seinen Willen tun, die in der Nähe Gottes leben, damals, heute und darüber hinaus. Zwei Menschen, die Christus nachfolgen, sind Gemeinde. Das ist schon fast aufrührerisch, so ein Gedanke, wenn man an Organisationen von Kirche und so denkt und was da alles so hinterhängt. Gut, wir sind auch organisiert, ein bisschen kleiner, aber natürlich braucht ein soziales Gefüge auch Organisation. Aber es geht so ein bisschen, ich will nicht sagen gegen die jüdische Gepflogenheit, aber vielleicht gegen dieses institutionelle Denken. Das jüdische gemeinsame Gebet war möglich, wenn 10 erwachsene Männer beieinander waren. Also es gab eine Voraussetzung. Und ob das jetzt viel oder wenig ist, kann man ja drüber streiten. Wir müssten schon hier gucken. So, 1, 2. Also wenn wir jetzt nicht jüdische, sondern christliche Männer nehmen würden. Erwachsen, ab 13, sagen wir mal so. Und Jesus sagt hier, das ist alles gar nicht nötig. 2 Menschen, das Kleinste, was überhaupt geht. Abgesehen davon, dass natürlich Gottes Verheißung bleibt, dass er bei jedem Einzelnen natürlich auch ist. Er kommt ja nicht erst, wenn man zu zweit ist. Er ist ja auch schon da und durch seinen Heiligen Geist in uns. Aber christliche Gemeinschaft beginnt bei 2. Ich finde das faszinierend. Und hier zum Thema Gebet verheißt Jesus, wenn 2 Menschen, die mir nachfolgen, übereinkommen in einer Sache, um etwas zu bitten, dann wird da was passieren. Wenn sie symphonisch beten, sag ich mal, wenn sie sich einig sind, wenn sie übereinkommen, dann passiert da was. Jesus redet ja doch immer mal wieder übers Gebet. Als er in der Bergpredigt seine Jünger beten lehrt, spricht er zunächst vom Gebet im stillen Kämmerlein. Er spricht davon, weil er sagt, niemand soll eine Show aus dem Gebet machen. Darum geht es nämlich nicht im Gebet. Niemand soll seine Worte als Gebet tarnen, wenn er in Wirklichkeit anderen etwas sagen will. Und es gibt Gebetsanliegen, die nur mich persönlich und Gott angehen. Die gehören ins stille Kämmerlein. Das hat alles seine Berechtigung. Und Gott ist da. Aber nach diesen Ausführungen über das stille Kämmerlein geht Jesus weiter und redet über das gemeinsame Beten. Und lehrt seine Jünger das Vaterunser. Und wie diese Überschrift schon sagt, ist das klar, unser, Vaterunser. Es heißt nicht Vater mein, sondern Vaterunser. Da wird schon deutlich, dass es ums gemeinsame Gebet geht. Um diese Sicht, dass wir als Christen zusammengehören. Und es gibt unendlich viele Aspekte des Gebetes. Es gibt Lob, wir haben schon gelobt, wir haben gedankt, es gibt Klage, es gibt Fürbitte, es gibt Schweigen vor Gott, auch das ist Gebet. Und hier geht es jetzt aber um die Bitte. Das können wir eigentlich auch ganz gut, glaube ich, bitten. Und das ist gut, denn Bitten ist wichtig. Hier sagt Jesus, wenn Nachfolger Jesu, also seine Nachfolger, sich im gemeinsamen Gebet versammeln und sich einigen, dann ist dem eine besondere Verheißung gegeben. Man braucht nicht eine bestimmte Anzahl von Betenden, man braucht nicht unbedingt einen der 12 Jünger oder übrig gebliebenen 11, man braucht keinen ausgebildeten Theologen. Das braucht man alles nicht, das ist alles nicht nötig. Es gibt wenig Voraussetzungen, damit wir Gott um etwas bitten können und damit er uns hört. Das ist eigentlich ein Befreiungsvers, dieser Vers. Jesus sagt auch schon, die kleinste Gebetsgemeinschaft kann etwas bewegen. Das heißt, Gott bewegt etwas durch diese kleine Gebetsgemeinschaft. Gott lässt sich durch die kleinste Gebetsgemeinschaft von 2 Menschen zum Handeln bewegen. Sonst müssen wir gar nichts tun. Hammer. Dieser kleinen Gemeinschaft gilt eine besondere Verheißung. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger auch schon so Tendenzen hatten, so auf Zahlen zu gucken. Ach, wir sind doch nur so wenig. Wie sollen wir das alles schaffen, Herr? Das ist zu viel. Und guck doch mal, was können wir schon ausrichten? Ach, wenn wir doch nur mehr wären. Klingt ein bisschen bekannt, finde ich. Also manchmal kommen uns ja auch diese Gedanken. Wir sind doch nur eine kleine Gemeinde. In den großen Gemeinden, ja, da kann man natürlich sonst was alles machen, aber wir sind nun mal hier Nicht so viele. Wären wir nur mehr. Was soll Gott schon Großes bewegen durch uns paar Leute? Das geht ja gar nicht. Geht ja wohl, sage ich und berufe mich auf diese Worte, die Jesus hier spricht. Denn dieses geistliche Prinzip gilt heute noch genauso. Allerdings können wir es nicht mathematisch oder automatisch verstehen. Also je mehr, desto besser. Ich glaube nicht, dass Gott zahlenmäßig guckt, wie viel beten jetzt und je mehr beten, desto mehr tue ich. Gott ist kein Gott, der mathematisch rechnet, was er tut. Es ist auch kein Mechanismus. Wenn wir A und B tun, tut Gott C. Ganz automatisch. Nee, denn Gott ist kein Automat und das wäre auch furchtbar. So ist auch nicht unser Gottesbild und das widerspricht auch dem Ganzen, was sonst in der Bibel über Gott steht. Und trotzdem legt sich Gott hier irgendwie fest. Das ist ein schwieriger Vers. Wir setzen, auch wenn wir uns mit zwei Christus-Nachfolgern zusammen einigen und über ein Thema dafür beten, wir setzen keinen Mechanismus in Gang. So, wir beten, wir einigen uns, wir beten. Und natürlich macht Gott dann das. Aber er sagt es doch, dass er es macht. Ah, immer diese schwierigen Verse in der Bibel. Wenn wir beten, sprechen wir mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er lässt sich bewegen, aber er entscheidet selber. Ich glaube, das ist das, was uns oft so schwerfällt zu verstehen, wie das zusammenpasst. Er legt sich fest und sagt, ich mache dann was, aber nicht automatisch. Und ich sage euch auch nicht immer, wann ich was mache und warum. Oder warum nicht. Gott funktioniert nicht. Und ganz ehrlich, was wäre das für ein Gott, der funktionieren würde, oder? Gott ist und bleibt autonom. Er entscheidet selber und er bleibt souverän. Er lässt sich, wenn er nicht will, nicht reinreden. Aber er will ja. Er will ja, dass wir ihn bitten. Gott bleibt manchmal tatsächlich unverständlich in seinen Antworten oder in seinem gefühlten Nicht-Antworten. Wir wissen nicht immer, warum Gott was wie erhört. Manches scheinbar ja auch gar nicht erhört oder so ganz anders, als wir uns das vorstellen oder so spät. Ich glaube, dass der Schwerpunkt dieses Verses tatsächlich in dieser Sinfonie besteht, in dem Einigwerden. Dass das ein geistliches Prinzip ist, dass wir noch viel mehr nutzen können, um nicht das Wort sollten zu sagen. Auf dem Einswerden, darauf liegt der Schwerpunkt, dass die Betenden sich einig werden. Es hängt ab davon, wie wir miteinander als Geschwister letztendlich umgehen. Natürlich gelten weiterhin alle sogenannten Grundregeln des Betens, dass wir im Willen Gottes sind. Gott wird nichts tun, was gegen seinen Willen ist. Oder dass, wenn wir können Gott durch Sünde behindern. Wenn manchmal lässt Gott sich nicht bewegen, wenn Sünde in unserem Leben ist. Da wir aber immer wieder sündigen, lässt Gott sich dann doch mal wieder bewegen. Eben weil es kein Ritual, insofern kein Ritual ist oder kein Automatismus. Gott lässt sich bitten. Das ist ein Geheimnis, dass man letztendlich nicht verstehen kann, sondern einfach nur annehmen kann und sich da reingeben kann, indem wir nämlich genau das machen, was Jesus hier, wozu er uns auffordert, werdet eins und bittet und dann guckt, was Gott macht. Einig werden. Eine Gebetsgemeinschaft ist keine Ansammlung privater Gebete, die so nacheinander gebetet werden, einer nach dem anderen. Man wartet immer, bis der Vorbeter zu Ende ist, erwischt dann so die Lücke und wird dann sein persönliches Anliegen los. Nee, das ist keine Gebetsgemeinschaft. Gebetsgemeinschaft ist, wenn wir gemeinsam mit unseren Anliegen vor Gott kommen. Wenn wir gemeinsam Gott bitten. Deshalb hat auch Stille in Gebetsgemeinschaft schon seinen Raum, wo wir hören auf Gott, wo wir Eindrücke kriegen, gibt es noch weitere Anliegen, die Gott uns jetzt so als Gemeinschaft ins Herz gibt. wo wir auf seine Impulse hören. Deshalb hat natürlich das laute Gebet Raum, damit wir überhaupt wissen, was die Anliegen sind und sie gemeinsam vor Gott bringen können. Und deshalb hat auch das laute Amen seinen Raum und Platz, damit wir das wirklich sagen können. Ja genau, das ist unser gemeinsames Anliegen. Das war jetzt nicht eine Privatbitte, sondern Herr, wir bitten dich. Amen, so ist es. Und deshalb kann auch ein Einzelner formulieren, wir bitten dich, obwohl er ja alleine spricht. Wenn er für die Gemeinschaft spricht, dann zeigt das noch deutlicher, dass es um Einigkeit geht, dass es ein Anliegen der ganzen Gemeinschaft ist. Wenn zwei von euch und hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Die Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Wow, was für eine Zusage. Das klingt ja fast wie ein Blankoscheck. Hat jemand von euch schon mal einen Blankoscheck bekommen? Eine Unterschrift von jemandem, bei dem man weiß, der hat's auch. Und dann kann man einfach eine Zahl eintragen und dann hebt man sich das Geld ab. Klingt schon irgendwie gut. Ja, wir müssen aber schon ehrlich gestehen, dass wir das bei Gott tatsächlich anders erleben. Diese blanke Unterschrift, die Jesus hier seinen Jüngern und damit uns auch zuspricht, mein Vater wird es ihnen geben. Gott erhört nicht alle unsere gemeinsam gesprochenen Gebete. Oder? Nicht so, wie wir uns das vorstellen, nicht in der Zeit, in der wir denken, dass es wichtig wäre, manchmal tatsächlich gar nicht. Traue mich ja kaum, das laut zu sagen. Nachher zitiert mich jemand noch. Ein typisches Beispiel, vielleicht ein bisschen banal, da bittet einer um gutes Wetter, weil er wandern will, weil das gut ist für die Gesundheit und in Gottes Natur zu sein. Und da betet einer, also er betet dann für Sonne und einer betet für gutes Wetter, nämlich für Regen, weil die Natur mal wieder eine Dusche braucht. Ja, was soll man da denn tun als Gott? Ich glaube, dass Gott immer besser weiß, was wirklich wichtig ist. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, ich habe das schon dreimal erzählt, aber das passt heute so gut, ich muss es einfach nochmal erzählen. Ich habe eine Freundin von mir mal sehr verärgert, als sie mich gebeten hat, dass ich für etwas Bestimmtes bete und ich den Eindruck hatte, nee, ich glaube, irgendwas stimmt an dieser Bitte nicht, ich bete für was anderes. Sie war wirklich wütend auf mich. Gönnst du mir das nicht? Doch, ich gönne dir das, aber ich glaube, dass das nicht gut ist. Und ich war auch unglücklich, das könnt ihr mir glauben. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wirklich anders besser gewesen war für sie. Also sie hat gekriegt, was sie wollte und was gut war, aber nicht so, wie sie es wollte. Und ich glaube, das ist oft so, weil wir einfach uns nicht vorstellen können, was wirklich gut ist. So, ich will Ruhe und mal meine Füße hochlegen, dabei täte mir das vielleicht viel besser, wenn ich mal in den Wald gehe zum Spazieren. Nur mal so ganz banal. Ich glaube, das ist schon eine Teilantwort auf die Frage, warum Gott nicht jedes Gebet erhört. Weil er es einfach besser weiß. Und weil wir manchmal sehr kurzsichtig sind. Also ich sowieso im wörtlichen Sinn, aber auch wir als Menschen grundsätzlich. Wir sind wirklich kurzsichtig. Wir gucken bis dahin, wir können auch gar nicht weiter gucken. Was das dann für Auswirkungen hat. Ich weiß, dass ich einmal sehr lange mit mir gehadert habe und auch ein bisschen mit Gott, weil ich, als mein Bruder arbeitslos geworden ist vor vielen Jahren, ich gebetet habe, dass er einen guten Job bekommt in seinem Beruf. Den hat er, aber ihr wisst wo, in Neuseeland. Da habe ich gedacht, hätte ich da anders beten sollen? Vielleicht einen guten Job nicht in seinem Beruf, aber dann wäre er hier geblieben. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Gott besser weiß, was gut ist. Für uns und auch für alle anderen. Manchmal sind wir so kurzsichtig, dass wir auf uns gucken, unsere Familie, Freunde, aber nicht auf noch mehr. So, was macht das mit denen? Was hat das für Auswirkungen? Manchmal will Gott einfach etwas anderes. Und wir können es tatsächlich nicht immer wissen. Manchmal will Gott, dass wir selber was tun. So, ich bete um Gesundheit und setze mich aufs Sofa und dann liegt da schon die Chipstüte. Ich glaube, dass Gott manchmal auch sagt, nee, so geht das nicht, so funktioniert das nicht. ich tue da nichts für deine Gesundheit, aber ich versuche dich zu bewegen, dass du dich bewegst und die Chips sein lässt. Ihr wisst, was ich meine. Oder ist es Sünde im Spiel? Ich bete für Menschen um Vergebung, bin aber selber an einem Vergebungsthema dran und kann nicht vergeben. Gott lässt sich manchmal dadurch tatsächlich auch behindern. Oder wir erwarten es gar nicht. Manchmal macht Gott sich abhängig von unserer Erwartung. Ich finde das sehr schwierig, weil ich glaube, dass Gott eben auch entgegen unserer Erwartung handelt. Sonst würde so viel in dieser Welt gar nicht passieren. Aber manchmal macht er sich abhängig davon. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil ihr nichts erwartet. Also ist bei jeder Bitte im Hintergrund die Frage, was erwarte ich von Gott überhaupt was? Oder was? Liebe Gemeinde, Gott hat sich offenbart. Er hat sich in Jesus Christus besonders deutlich offenbart. Aber vieles an Gott ist ein Geheimnis. Und manches bleibt auch ein Geheimnis. Aber noch was zum Thema der Symphonie, des gemeinsamen Gebetes. Vielleicht fragen wir mal bei einer Bitte, von der wir den Eindruck haben, sie wurde noch nicht oder nicht erhört von Gott, haben wir uns da einig gemacht mit Geschwistern oder mit einem Geschwister? Das reicht ja schon. Vielleicht ist das nochmal ein Anstoß für die Bitte, die du auf deinem Herzen hast, das mit jemandem zu teilen und dir einig zu sein mit jemandem und gemeinsam vor Gott zu gehen. Noch ein kleiner Ausflug. Dieser Vers, das, was Jesus hier in kurzen Worten sagt, öffnet ein ganz großes Thema. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Das geht jetzt nicht in aller Weite. Eine uralte, hochaktuelle Frage: Wie gehen wir mit Texten der Bibel um, die wir nicht verstehen? Oder die sich offensichtlich, scheinbar, widersprechen? Ich glaube, wir vergessen dabei manchmal, dass die Texte sehr alt sind, dass sie in anderen Situationen geschrieben sind, in einer anderen Sprache. Man muss das ja erstmal übersetzen und Worte unserer Sprache finden, die irgendwie einigermaßen passen. Die Lebensumstände sind ganz anders. Es gibt Themen heute, die gab es damals noch gar nicht. Bei bestimmten Fragen kann ich in der Bibel auf eine konkrete Frage so keine Antwort finden. Da muss ich den roten Faden der Bibel erstmal verstehen. Wir müssen bei vielen Texten der Bibel die Frage stellen, wie ist das eigentlich überhaupt gemeint und was bedeutet das für uns heute? Ist das das Gleiche, wie es damals bedeutet für die Jünger oder nicht? Oder für König David oder wen auch immer? Grundsätzlich gilt eine ganz einfache Regel: Wenn es eindeutige Aussagen gibt in der Bibel, erklären die Aussagen, die uneindeutig sind. So, also wenn man eine uneindeutige Aussage hat, dann kann man sich manchmal in die Richtung oder die bewegen. Aber manchmal gibt es eine eindeutige Aussage in der Bibel, die einer Aussage widerspricht. Das ist sehr theoretisch. Wir machen da mal später ein praktisches Beispiel draus. Wenn es hier zum Beispiel heißt, Gott wird geben, was sie erbitten, könnte man ja sagen, da steht klipp und klar, Gott wird alles tun, was sie erbitten. Das widerspricht aber dem, dass Gott in der Bibel dargestellt wird als jemand, der souverän ist. Kein Automat, der selber entscheidet. Also muss man das irgendwie anders verstehen. Es ist nicht ganz klar. Interessant ist und wichtig ist festzuhalten, dass die Bibel selber diese Widersprüche nicht alle auflöst. Das heißt, Gott mutet uns zu, mit diesen Widersprüchen irgendwie umzugehen und zu leben. Und letztendlich sagt Gott, diese Widersprüche, die da stehen, die ihr so seht, machen mich als Gott aber nicht unglaubwürdig. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, damit umzugehen. Auch, dass nicht immer alles eindeutig und klar ist. Unsere Welt ist sehr komplex geworden, ne? Und auch ganz schön kompliziert an vielen Stellen. Und wir möchten so gern einfache Antworten, so schwarz oder weiß, jetzt sag doch mal. Aber vieles in der Bibel ist auch nicht schwarz-weiß. Es bleiben Fragen offen, Geheimnisse bleiben verborgen und Erkenntnisse unerkannt. Aber manchmal bleibt einfach die Erkenntnis, dass Gott nicht im Vollen vollständig von uns erkannt werden kann, solange wir hier auf der Erde sind. Dass es manches gibt, was wir aushalten müssen, wo wir sagen, für mich ich kriege das im Moment einfach nicht zusammen. Und Gott bleibt trotzdem Gott. Und ich werde trotzdem weiter mit Gott unterwegs sein und ihn bitten und davon ausgehen, dass er Dinge tut, dass er sich bewegen lässt. Und gucken, wo es passiert. Und wenn es nicht passiert, glaube ich, dass das von ihm richtig ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Unsere Erkenntnis ist und bleibt begrenzt und menschlich. Abgesehen davon habe ich einen schönen Satz gelesen. Jesus verunsicherte viele Menschen seiner Zeit. Warum sollte das heute anders sein? Naja, okay, ein bisschen banal, ich weiß, aber Jesus hat den Menschen nicht nur nach ihrer Meinung geredet und gesagt, ich bestätige dein System, sondern ich breche euer System auch auf. Und das wird manchmal wackeln. Und manchmal wackeln wir, das ist so. Was auf jeden Fall nebeneinander stehen bleibt, ist, wir sollen Gott bitten, gemeinschaftlich, symphonisch, übereinstimmend. Und es wird auch bezeugt, dass Gott handelt und wir erleben das auch. Und auf der anderen Seite bleibt stehen, aber es bleibt Gott überlassen, was er dann macht. Das ist seine Sache. Das ist eine Spannung, die wir einfach aushalten müssen, auch wenn es schwer ist. Vielleicht geht das ja, wenn man das nicht so sehr als Gegensatz versteht, sondern mehr so als Begrenzung. Da wird ein Raum abgesteckt, in dem wir uns bewegen. Es ist beides wahr, aber ja, wir tendieren mal zur einen und zur anderen Richtung und wir brauchen einfach das Vertrauen zu Gott, dass er in seiner Liebe und Weisheit das macht, was gut ist. Was bleibt, ist klar die Aufforderung, gemeinsame Bitten vor Gott zu bringen. Was bleibt, ist die Zusage, dass das gemeinsame Gebet, das wir in Einigkeit vor Gott bringen, dass dem ein besonderer Segen verheißen ist. Und das erleben wir doch auch immer wieder, wenn wir für Kranke beten. Ich habe von Lennart erzählt, dem es wieder gut geht. Es hätte tatsächlich auch ganz anders aussehen können. Wir haben da ansatzweise drüber gesprochen und waren noch mal ein bisschen schockiert. Menschen können wieder laufen, Gudrun. Angela Lietsch geht es besser. Vera kann wieder herkommen. Sowas kann alles auch anders ausgehen. Wir erleben, dass Gott handelt. Wir erleben das bei Gebeten für andere Menschen, für schwierige Situationen, dass Gott Menschen durchträgt. Wir erleben das, wenn wir um Trost bitten für Menschen, die leiden, die trauern, dass Gott tröstet. Wir erleben das bei Gemeindeveranstaltungen, dass Dinge gelingen. Wir haben für mehr Kinder gebetet. Hallo? Wie viele Kinder sind heute hier? 5 bis 6 Stück? Kinder, wir haben darum gebetet und sie sind da. Also das sollte uns doch motivieren zu sagen, ja, da machen wir doch weiter mit. Ich glaube, dass Jesus mit diesem Vers uns tatsächlich ein bisschen herausfordern will. Weil wenn er gesagt hätte, ne, wenn ihr übereinkommt und bittet, dann guckt mein Vater im Himmel mal, was er so für euch tun kann. Das ist nicht sehr motivierend. Ich glaube, dass Jesus das mit Absicht so krass gesagt hat, damit wir Gott drängen, dass er auch wirklich Dinge tut. Lassen wir es nicht bewenden beim persönlichen Gebet im stillen Kämmerlein. Das ist wichtig und das müssen wir unbedingt beibehalten. Und wenn wir es noch nicht machen, dann sollten wir das für uns einrichten. Aber wichtig ist eben auch das gemeinsame Gebet, dass sich einig werden, sodass wir, wie vorhin beim Singen, so zu einer Stimme werden vor Gott. Und dabei auch mehr als Leib Christi zusammenwachsen und Anteil nehmen, Anteil geben und Lasten tragen miteinander. Nutzen wir die Chance, die Jesus uns da bietet und glauben wir, dass Gott sich bewegen lässt. Lassen wir Gott aber dabei Gott sein. Aber lasst uns damit rechnen, dass er handelt. Ich habe ein schönes Wort für mich gefunden. Ihr müsst das für euch nicht übernehmen. Aber lasst uns doch Gebetssymphoniker werden. Es gibt so tolle Symphoniker in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Gebetssymphoniker. Das ist doch mal was Schönes. Lasst uns Menschen werden, die Christus die Christus nachfolgen und sich einig werden und vor Gott bitten. Das ist nichts Neues. Wir machen das schon. Aber wir wollten gerne diesen Gottesdienst mal das nochmal herausheben, dass das gemeinsame Gebet in Einigkeit vor Gott gebracht eine besondere Verheißung hat. Und wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr Gott gebeten habt in letzter Zeit und da ist nichts passiert, dann nehmt euch doch einfach mal jemanden dazu und sprecht mit dem, ne, bist du der Ansicht auch, dass Gott das so wollen könnte, und dann betet ihr einfach mal gemeinsam und guckt, was passiert. Es ist und bleibt ein Geheimnis, was Gott tut, aber lasst uns damit rechnen, dass Gott handelt. Amen.